Ja, ich muss glaube nicht Hochdeutsch, sehe ich das richtig? Das Lied «Folgen» hat uns eingestimmt auf die heutige Predigt. Und die Predigt hat den Titel «Ein lebendiger Gottesdienst». Ein lebendiger Gottesdienst. Und die Predigt ist entstanden eigentlich aus der letzten Predigtserie aus dem Advent. Und die heutige Predigt bildet dazu eigentlich den Abschluss. Im Advent haben wir uns vorbereitet auf das Kommen von Jesus Christus, auf Weihnachten her. Aber auch das ist nur ein Vorschatten davon, dass Jesus auch eines Tages wiederkommt. Und die Frage war, sind wir auch dort dafür bereit? Dann sind so einige Fragen aufgeworfen worden. Und der heutige Bibeltext, Römer 12, die Verse 1 und 2, wollen uns eine Antwort geben, was ist ein lebendiger Gottesdienst. Paulus erklärt das dort und wir wollen herschauen und herhören. Gott hat in den vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet durch Propheten zu seinem Volk. Wie hat aber das Volk auf das Reden von Gott reagiert? Wie hat das Volk geantwortet auf das Reden von Gott? Aus einem kleinen Überrest, den Gott für sich übrig hat gelassen, reagiert das Volk mit Unglauben, Ablehnung und einem chronischen Ungehorsam. Auch das haben wir eigentlich herausgefunden aus dem Text Malachi 3 aus der Adventsserie. Das Volk ist und bleibt ungehorsam, selbst dann, als es aus dem Exil zurückgekehrt ist. Hat eigentlich nicht viel begriffen aus dem Exil. Und Gottes Wort spricht immer eine Zeit hinein vom geistlichen Abfall. Wir sehen das bei jedem Prophet. Ja, sogar seit dem Sündenfall, ganz am Anfang der Bibel, spricht Gottes Wort hinein in eine Zeit vom geistlichen Abfall. In Dunkelheit. Vom Mensch. Wir haben das gesehen, der Serie, das war beim Prophet Elia so, zu der Zeit von Ahab und Isabel, seiner Frau, die das ganze Volk zum Götzendienst verführt hat. Wir sehen das beim Malachi. Gottes Wort spricht in eine Zeit von Dunkelheit und geistlichem Abfall inne. Wir haben das gesehen beim Johannes der Täufer, wo Jesus Christus den Weg bereitet hat. Und wir sehen das sogar bei Jesus Christus selber. Gottes Wort spricht in die Dunkelheit hinein von uns Menschen. In eine Zeit vom geistlichen Abfall. Und es ist damals, vor 2000 Jahren bei Jesus Christus, beim Elia, beim Malachi und heute nicht anders. Es ist immer genau gleich. Gottes Wort spricht in die Dunkelheit hinein. Es durchleuchtet uns. Und die Frage ist, wie reagieren wir darauf, wenn Gottes Wort spricht? Was ist unsere Antwort, wenn Gottes Wort spricht? Die Botschaft war auch bei allen Propheten die gleiche. Sie haben auf den wahren, den einzig wahren, lebendigen Gott hergewiesen und haben gesagt, kehrt um, dann werdet ihr leben. Und Jesus hat mit dem bezeugt, was er gesagt hat, was er da hat, wie er gelebt hat, dass er der Sohn Gottes ist, vom lebendigen Gott, der da offensichtlich vor ihm steht, vor den Menschen steht. Und hat zur Umkehr aufgerufen. Gott selber ruft zur Umkehr auf. Jesus Christus ruft zur Umkehr auf. Er sagt, glaubt, was ich sage. Glaubt, was ich euch vorlebe. Glaubt an mich. Und wer es hört, das lebendige Wort aufnimmt, heute hier in der Bibel, und glaubt, der hat das Recht, sich Kind Gottes zu nennen. Auch das ist schon gekommen, Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und ich glaube, wir heute, die hier versammelt sind, wir haben das Recht in Anspruch genommen. Wir haben geglaubt. Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen. Die Frage war dann noch, eigentlich in der letzten Predigt, kurz vor der Weihnachten, was verändert das eigentlich in deinem Leben? Wenn du glaubst, wenn du dich Kind Gottes darfst nennen, was verändert das bei dir? Und ich konnte es nur kurz anschneiden, darum ist nachher die Predigt entstanden, es ändert eine ganze Menge in deinem Leben, wenn du dich Kind Gottes darfst nennen. Als Menschen haben wir grundsätzlich Rechte und Pflichten. Mit dem wachsen wir auf. Auch Kinder haben Rechte und Pflichten. Und selbst wir Kinder Gottes haben Rechte und Pflichten. Das gehört zum Leben dazu. Der einzige Unterschied besteht darin, dass unsere Pflicht als Kinder Gottes in Jesus Christus bereits erfüllt ist. Und im Gegenzug nehmen wir einen ganzen Haufen Recht entgegen. Erfüllung vom Gesetz ist erfüllt in Jesus Christus. Er sagt selber, Matthäus 5, Vers 17, er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und zweite Pflicht, Gehorsam gegenüber Gott, erfüllt in Jesus Christus. Er hat gelebt in einem vollkommenen Gehorsam, als er auf der Erde war, als ganz Mensch und als Gottes Sohn, als ganz Gott, hat er im vollkommenen Gehorsam gelebt, wo ihn bis zum Tod an Kreuz geführt hat. So weit ist er gegangen. Und dort ist er gestorben für deine und für meine Ungehorsam. Für den Ungehorsam von seinem Volk, für den Ungehorsam von seinen Kindern. Sein Gehorsam, sein vollkommener Gehorsam, ihn dort ans Kreuz gebracht. Und durch den Glauben an Jesus Christus wird uns beides zuteil, wird beides von Jesus Christus sein vollkommenes Werk, seine Gesetzeserfüllung und sein Gehorsam auf uns übertragen. Es wird uns zuteil. Pflicht ist erfüllt in Jesus Christus. Und dann haben wir letztes Mal auch kurz angeschnitten, Gott beschenkt uns mit seinem Heiligen Geist, der uns belebt. Von innen aus belebt, ein neues Leben schenkt und schafft, uns verändert. Dass wir zuerst einmal überhaupt auf sein Wort hören können, es annehmen, beachten und dann auch tun können. Vom Hören zum Tun kommen. Und er bewirkt, der Heilige Geist selber bewirkt in uns einen lebendigen Gottesdienst. Wo Gott verherrlicht. Und wie genau das jetzt geht, das erklärt Paulus eben in Römer 12, die Verse 1 und 2. Das ist unser Predigttext für heute Morgen. Ihr dürft gerne mit aufschlagen. Römer 12, die Verse 1 bis 2. Wir hören auf das lebendige Wort von Gott, wo spricht, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Kommen wir nochmal auf die Ausgangsfrage zurück. Wenn Gott spricht, wie reagieren wir heute? Wie antworten wir auf das Reden von Gott? Neue Genfer Übersetzung, die finde ich fantastisch, zu diesen zwei Versen. Sie übersetzt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Also das ist eine angemessene Antwort auf Gottes Rede, sagt Paulus. Sein Leben Gott darbringen als lebendiger Gottesdienst. Aber zuerst kommt Gottes grosses Erbarmen vor Augen haben. Das kommt immer zuerst. Und aus dem heraus kommt alles andere. Und Paulus hat 11 Kapitel vorher das ganze Evangelium ausbreitet. Ist Gottes Erbarmen und Barmherzigkeit vor Augen gemalt. Und welche Auswirkungen das hat, was Jesus selber gesagt hat, gelebt hat und vollbracht hat. Insbesondere sein vollbrachter Erlösungsweg am Kreuz, wo Jesus gestorben ist, 3 Tage später wieder auferstanden in Herrlichkeit, aufgefahren ist, zur Rechten Gottes sich gesetzt hat. Paulus führt das aus, was für Auswirkungen das Evangelium hat. Gute Botschaft, gute Nachricht. Und die Botschaft vom Evangelium, die gute Nachricht, die müssen wir uns immer und immer wieder mal auf die Zunge laufen gehen. Am liebsten würde ich heute noch mal ein Abendmahl feiern, um zu sehen und schmecken, wie freundlich das der Herr ist, wie gross Gottes Erbarmen ist und wie gross seine Gnade ist. Wir werden es heute Morgen auch wieder vor Augen führen, mit dem Römerbrief ein paar Auszüge davon, weil Paulus das wunderbar aufführt und nachher eben zu dem Schluss kommt, aufgrund von dieser grossen Barmherzigkeit. Die einzige angemessene Antwort ist, dass wir unser Leben darbringen, als ein Opfer zu einem lebendigen Gottesdienst. Und darum, Paulus beginnt den Brief mit dem Wort, es ist das Evangelium von seinem Sohn Jesus Christus. Das Evangelium von Gott selber, gute Nachricht von Gott selber, dass er seinen Sohn Jesus Christus gesendet hat auf die Erde und damit er eines Tages am Kreuz hängt für uns. Vorher ein perfektes Leben gelebt hat, damit es auf uns übertragen werden kann und dann sich selber als Sündopfer hergibt. Das ist gute Nachricht. Und ohne Jesus gibt es eigentlich gar keine gute Nachricht in unserem Leben. Das kann man sich eigentlich einmal vor Augen führen, weil alles Gute, das kommt von Gott. Alles Gute, was wir in unserem Leben haben, sei das Gesundheit, sei das Versorgung, sei das alles, was wir als gut definieren, ist ein Geschenk von Gott. Also ganz grundsätzlich mal gute Nachricht und ohne Jesus gibt es gar keine gute Nachricht in unserem Leben. Und wir sind dran, die gute Nachricht immer und immer wieder zu hören, das Evangelium. Und was Evangelien vorher berichtet, das Leben von Jesus bildet jetzt Grundlage für das, was Paulus ausführt, das, was alle Briefe ausführen. Nachher sind Briefe sich alle, das, was Jesus gesagt hat, vorgelebt hat und vollbracht hat. Und dann in Kapitel 2 und 3 vom Römerbrief malt Paulus uns den Zustand von uns Menschen vor Augen. Wie wir von Gott seit der Geburt, seit wir auf der Welt sind, vor Gott sind. Welchen Stand haben wir vor Gott? Welche Position? Und es kommt ziemlich deutlich über, dass wir auf völlig verlorenem Posten sind vor Gott, von Natur aus, von Geburt an. Wir sind verurteilt. Die das Gesetz, die Wort Gottes sogar kennen, wie das Volk Israel zum Beispiel, werden auch durch das Gesetz gerichtet werden, weil keiner ist im Stand, das Gesetz zu halten, von sich selber aus. Heißt es in Römer 2, Vers 12. Die aber das Gesetz nicht kennen, die werden auch ohne das Gesetz verloren gehen. Auch das ist eine Logik von Paulus, eine Logik vom Evangelium. Das Gesetz, das nachher erfüllt ist in Christus, die selbst das nicht kennen, die werden auch dann verloren gehen. Und Gott macht da auch keinen Unterschied zwischen Menschen. Es heißt in Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Also wir alle Menschen haben nichts Besseres verdient, als eigentlich ewig verloren gehen, aufgrund von unserem Zustand von uns Menschen. Das ist die Ausgangslage. Dunkelheit, völlige Finsternis. Und dort innen, in diesem Zustand, leuchtet das wunderbare Evangelium von Jesus Christus. Von Gott selber ja, uns ermöglicht, aus diesem Zustand rauszukommen. Unsere Rechtfertigung, dass wir von Gott nämlich als gerecht dastehen, ist Gottes Werk durch seinen Sohn Jesus Christus. Er hat uns von all unseren Sünden befreit. Wir sind reingewaschen durch das Blut von Jesus Christus, das er vergossen hat am Kreuz. Das ist Gnade und das ist Barmherzigkeit Gottes. Wir müssen das mal wieder, wir hören das immer wieder, wir kennen das wahrscheinlich in- und auswendig, aber lassen wir uns das mal neu auf die Zunge gehen. Es zeugt einzig und allein von Gottes grosser Barmherzigkeit und von seiner Gnade. Er hat uns Leben geschenkt, wenn wir an ihn glauben. Und dann Römer 5, Vers 1, weil wir durch den Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott. Mit Gott versöhnt. Und das ist der wichtigste Frieden, den wir Menschen überhaupt brauchen in unserem Leben. Frieden mit Gott. Auch das ist ein unvorstellbar grosses Privileg, ein Geschenk, das Gott uns gemacht hat in Jesus Christus. Und nur durch den Frieden mit Gott übrigens ist es überhaupt möglich, dass wir untereinander Frieden haben können. Ohne dass wir nicht vorher zuerst Frieden mit Gott haben, können wir gar keinen Frieden untereinander haben. Das geht nicht. Und dann Römer 5, Vers 5, gewaltig ist die Aussage. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Was für ein Geschenk. Eine größere Liebe kann man nicht finden und nicht haben in seinem ganzen Leben, als eben, was Gott geschenkt überkommt. Auch das, lassen wir uns das mal auf die Zunge vergehen. Und es wird nachher noch beschrieben, wie überwältigend gross das die Liebe von Gott ist, dass er nämlich seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat und der für uns gestorben ist am Kreuz, als wir alle noch Sünder gewesen sind. Römer 5, Vers 8. So gross ist Gottes Liebe. Also nicht, weil wir irgendetwas verdient hätten, hat Jesus Christus es auf sich genommen. Sondern weil wir gar nicht verdient haben. Sünder gewesen, hat Jesus Christus es auf sich genommen. Weil er uns liebt, in diesem sündigen Zustand. Und er gewusst, wenn er uns erlöst, stehen wir herrlich vor ihm. Und mit dieser Freude vor Augen hat Jesus Christus das auf sich genommen. Und dann, wenn wir Gottes Wort vor uns haben, ist das wie ein Spiegel. Wir sehen uns dort drin. Und das haltet uns unsere Sünden vor, wie wir sind, damit sie bereinigt werden können. Und es heisst dort auch eine wunderbare Aussage aus dem Römerbrief: Unsere Sünde ist gross. Und auch als Kinder Gottes fallen wir immer wieder in die Sünde. Ja, unsere Gottlosigkeit war schon gross gewesen und Jesus Christus hat sie vergeben. Aber selbst als Kinder Gottes fallen wir ja noch manchmal in die Sünde. Und wir sehen uns dann dort drin. Und dann heisst es, wunderbare Aussage, Römer 5, Vers 20, unsere Schuld ist gross, unsere Sünde ist gross. Aber Gottes Gnade ist grösser. Epheser 1, Gottes Gnade ist überströmend. Jeden Tag. Aufs Neue. Und es gibt nichts, was wir in unserem Leben könnten tun, was grösser ist als Gottes Gnade. Denn Gottes Gnade ist immer grösser als unsere Sünde, die wir jemals begehen können. Das ist Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit. Und wie gut schmeckt das auf unsere Zunge. Und dann Römer 6, 11 bis 13. Aufgrund von der Erlösung in Jesus Christus werden wir zu Werkzeug von der Gerechtigkeit und von der Heiligung. Römer 6, Verse 11 bis 13, dort heißt es: Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Im Verlauf der Predigt erklärt sich das, was Paulus damit meint. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Jesus Christus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Also Sünde ist immer noch da in unserem Leben, Begierden sind immer noch da, sie wollen uns verführen, sie wollen uns beistellen, damit wir sündigen. Aber es soll weniger werden in unserem Leben. Und dann der krasse Gegensatz dazu: Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, seit wir gläubig geworden sind an Jesus Christus, neues Leben geschenkt, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Das sollen wir jetzt sein. Werkzeug von der Gerechtigkeit. Vorher ohne Gott, Werkzeug von der Ungerechtigkeit. Wir haben nur nach unserem Sinn getrachtet. Und Römer 1 und 2 halten uns vor Augen, was denn wir fähig sind zu tun, wenn wir nur nach unserem Sinn trachten. Wir gehen uns der Sünde hin. Jetzt aber sind wir Werkzeug von der Gerechtigkeit geworden. Durch die Erlösung dazu bereitet, Werkzeug von der Gerechtigkeit zu sein. Und auch das führt Paulus dann nachher aus in Römer 12, 1 und 2. Wir sind Gott dienstbar geworden, sagt Paulus in Römer 6, Vers 22, Gott dienstbar geworden. Und Frucht, die wir dafür haben, ist die Heiligung. Dass wir Jesus Christus, seinem perfekten Leben, immer ähnlicher werden. Das ist Frucht, die Gott selber in uns lassen wachsen in unserem Leben. Und am Ende von unserem Leben hier auf der Erde empfangen wir noch das ewige Leben obendrauf. Ein Zückerli. Dessert. Oder was habe ich denke, das ist so der Hauptgang, wie auch immer man das betrachten will. Unverdientes Geschenk, was Gott in uns vollbringt. Es zeugt von seiner grossen Gnade und Barmherzigkeit. Und in Römer 8, Vers 1, so gibt es keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Nicht gemäß dem Fleisch nach unserem Sinn wandeln, was mir gerade in den Sinn kommt, sondern nach dem Geist. Und dann Paulus führt weiter aus, jetzt könnte man sich fragen, ob bin ich wirklich im Geist? Ja, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn ihr wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Und der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also das heisst, es ist eine Überzeugung da, jawohl, ich bin ein Kind Gottes. Und dann können wir wunderbare Zusagen, nichts kann uns mehr trennen von der Liebe für Gott, die sich da offenbart hat in Jesus Christus. Römer 8, 35 bis 39. Was sind das für wunderbare Zusagen? Entfaltet im Römerbrief das Evangelium, ausbreitet in seiner ganzen Höhe, Breite, Tiefe, das Erbarmen Gottes, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, und er uns erwiesen hat. Und dann noch Römer 11. Gott hat uns Barmherzigkeit erwiesen. Das Heil ist zu uns Heiden gekommen, wir, die eigentlich nicht zum Volk Israel gehören. Wir sind nicht im Volk Israel geboren. Und Gott hat es uns lassen Teil werden, sodass wir zum Volk Gottes gehören können. Dass wir uns Kinder Gottes nennen können. Wir dürfen Anteil haben an all diesen Verheißungen, die zum Volk Israel gehören. Auch das ist Gottes Gnade. Das haben wir nicht verdient. Aber es ist ein Vorrecht, ein Privileg. Und wenn wir uns diese Barmherzigkeit vor Augen führen, was ist unsere Antwort? Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Anders ausgedrückt, wir können es auch eigentlich sagen, ja, das ist doch eine Pflicht jetzt, so zu leben. Aber ich würde es nicht Pflicht nennen, sondern ich würde sagen, ich kann eigentlich gar nicht anders. Wenn ich die Barmherzigkeit erfahren habe, wenn ich sie mir vor Augen führe, wenn ich sie geschmückt habe und gesehen habe, wie barmherzig Gott ist, und es mir hat wieder, ich kann gar nicht anders, als mich ihm hinzugeben. Als ein Dank, als ein Lobpreis für ihn, den lebendigen Gott, der mich so barmherzig Herrlichkeit hat widerfahren. Mein Leben soll von dann an eine Anbetung, ein Lobpreis für Gott sein. Das meint auch Opfer. Und ein Leben, das gleichzeitig Gott verherrlicht. Und wie genau das geht, eben jetzt Römer 12, Verse 1 und 2. Es heisst jetzt zuerst, eben alles vor Augen gemalt, Gottes Barmherzigkeit. Und dann sollen wir unsere Leiber darbringen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und das Wort lebendig, das tönt in unserem Deutschen wie ein Adjektiv, ist aber eigentlich ein Verb im Urtext. Ein Verb, Zosan von Leben, Zoe, ein wunderbarer Name. Und auch die Verbform dort ist aktiv. Also es ist eine aktive Handlung, eine aktive Lebensweise, die von nun an, seit der Errettung, eigentlich unser ganzes Leben lang andauern soll. Das sagt das Wort. Aktiv leben, aktive Lebensweise, die mehr und mehr auch zunehmen soll, je mehr ich die Barmherzigkeit begreife, mein ganzes Leben lang. In einer ganzen Höhe, Breite, Länge, Tiefe, in einem ganzen tiefen Sinn. Je mehr ich sie erkenne, desto mehr soll das zunehmen. Eine aktive Lebensweise. Wachsend, hingebend Gott zur Ehre. Mehr und mehr soll ich Gott dienen als sein Werkzeug in seiner Hand. Ein Werkzeug von der Gerechtigkeit. Auch das nimmt zu. Wir wachsen im Glauben, wir wachsen als Kinder Gottes, wir wachsen in der Heiligung. Es macht nicht so und wir sind von 0 auf 100 irgendwie wie Jesus Christus. Also wir dürfen auch ein bisschen Geduld mit uns haben, aber es soll zunehmen und wachsen. Wenn es stagniert oder weniger wird, muss man herschauen. Dann braucht man wahrscheinlich ein Gespräch, damit man wieder ausgerichtet wird auf Gott. Oder ganz einfach, lesen wir. Halte mir Gottes Barmherzigkeit vor Augen. Und ich glaube, dann ist die Antwort, ich kann gar nicht anders, als mit Gott ganz hingehen. Denn heilig, zweite Wort, wo es beschreibt, in welchem Zustand, in welcher Verfassung müssen wir sein, um Gott zu dienen. Aber das Wort heilig meint das erste Mal abgesondert. Das ist die Wortbedeutung von heilig. In ihrem Urtext, Ursinn. Wir sind von Gott rausgerufen worden aus der Welt, aus der Finsternis, hineinversetzt in das Reich von seinem geliebten Sohn ins Licht. Also wir sind rausgerufen aus der Welt. Und dann macht auch der Vers 2 nachher sehr viel Sinn, wenn wir uns nicht dem Weltlauf sollen anpassen, sondern dem hier sollen anpassen. Rausgerufen aus der Welt, aus der Finsternis, hineinversetzt in das Reich von seinem geliebten Sohn, Jesus Christus, abgesondert. Und dann sind wir geheiligt durch das Blut von Jesus Christus, reingewaschen, rein, vollkommen, gerecht vor Gott, wo heilig ist. Und heilig und geheiligt passt wieder zusammen. Und darum können wir vor ihm sein, ihm dienen, als lebendige Werkzeug von der Gerechtigkeit und von der Heiligung, wie es in Römer 6, Vers 13 heisst. Wir sind heilig gemacht für Gott. Werkzeug von der Gerechtigkeit. Und das alttestamentliche Bild davon sind eigentlich Priester. Die sind abgesondert worden für den Dienst vor Gott. Und im Neuen Testament, Petrus, 1. Petrus 2, Vers 9, greift das auf. Wir sollen das königliches Priestertum sein vor Gott. Das ist unser Zustand jetzt. Wir sind es als Kinder Gottes. Das ist unsere Aufgabe vor Gott. Abgesondert, heilig gemacht in Jesus Christus. Um ihm zu dienen, um vor ihm zu sein. Also das ist ein Privileg. Es war ein Privileg im Alten Testament. Das kann man mal übertragen. Ein Privileg war im Alten Testament, Priester zu sein. Niemand hat sich so nähern wie ein Priester. Und noch viel mehr ein hoher Priester, einmal im Jahr, im Allerheiligsten. Im Vergleich dazu, wir heute, als Kinder Gottes, direkter Zugang zum Thron von der Gnade. Also, das ist gewaltig. Heilig gemacht für Gott, um vor ihm zu dienen. Und dann ein Gott wohlgefälliges Opfer. Meine Antwort, mein Leben, meine Lebensweise soll ein Dankopfer sein für Gott. Gott soll mehr und mehr sichtbar werden in meinem Leben und ihn verherrlichen. Man kann auch daran denken, an den Bußpsalm von David, Psalm 51. Dort wird ja noch beschrieben, welche Opfer Gott wohlgefallen. Vers 19, dort Psalm 51, Vers 19, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Was heisst das? Einzig und allein in meinem Leben vertraue ich darauf, dass Gottes Gnade genügt. Das ist Demut vor Gott. Das heisst, nicht ich, sondern Gott in meinem Leben schafft alles. Das ist ein Opfer, das Gott ehrt, ein Lebensstil, das von Gott ehrt. Ich erwarte alles von Gott. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, was mich ausmacht, alles, was ich von Gott geschenkt habe, bekommen, erwarte ich von ihm. Es ist seine Gnade. Und wenn wir diese Haltung vor Gott haben, dann verändert das uns auch schon. Dann schaue ich weniger auf mich, als vielmehr auf Gott. Das haben wir auch gesungen vorher in einem Lied. Von sich selbst wegzusehen. Und dann kommen wir zu Vers 2. Wir können eigentlich beschreiben mit mein Leben Gottes Wort anpassen. Und nicht mehr dieser Welt und der Gesetzmäßigkeiten von dieser Welt anpassen. Aus der sind wir ja rausgerufen. Und hier reinversetzt. Das ist jetzt unser Maßstab. Abkehr von der Welt und sich von Gottes Wort formen zu lassen. Sich auch hier wie in einem Spiegel betrachten. Was sagt mir Gott eigentlich? Wir sind in Gnade und Barmherzigkeit, wir immer wieder zusprechen. Das ist, sich von Gottes Wort formen zu lassen. Und wenn wir uns von Gottes Wort formen, unser Spiegeln vorheben, dort, wo ich immer wieder Gottes Vergebung brauche, weil ich sündige, aber auch einen Spiegel vorgehalten bekomme, was Gott mir alles zuspricht, was ich vor Gott bin, dann entfaltet sich das neue Leben in mir, das Gott mir geschenkt hat, immer wie mehr. Und Opfer bringen heisst dann auch, dass das neue Leben, das ich von Jesus Christus überkomme, durch das Absterben vom alten Mensch immer mehr entfaltet wird. Und das ist eigentlich, was Paulus will aussagen im Römerbrief und seinen anderen Briefen. Ich soll abnehmen, Jesus Christus soll zunehmen. Das ist unser Lebensziel. Weniger mich selber verherrlichen, viel mehr Gott verherrlichen. Sichtbar durch meinen Lebensstil. Und Opfer bringen heisst dann auch, vieles, was dann hier gesagt wird, wir kommen nachher dazu, wie eigentlich ein lebendiger Gottesdienst aussieht. Paulus führt das nachher weiter, ab Vers 3. Und vieles ist dann Opfer bringen. Vieles von dem, was Paulus hier sagt, widerstrebt zutiefst meinem Fleisch. Und das, was ich eigentlich begehre. Das, was ich, wonach mein Sinn trachtet. Und dann heisst es, Opfer zu bringen. Und nicht nach meinem Sinn zu leben, nicht das, was die Welt von mir erwartet, zu leben, in völliger Ungerechtigkeit, sondern hier mich von dem formen zu lassen, nach dem zu trachten und nach dem zu leben. Das heisst Opfer bringen. Das heisst, einen lebendigen Gottesdienst zu haben und nach dem zu leben, einen Lebensstil auszuleben. Ja, und an so einem Lebensstil hat Gott Freude. Und ganz kurz ein paar Punkte durch, das wäre eigentlich dann die nächste Predigt wieder. Aber kurz, wie sagen wir dann, ein Aperöli. Nehmen wir mal ein Aperöli. Wie sieht so ein lebendiger Gottesdienst aus? Vers 3. Kann man überschreiben mit Demut. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Puh, das widerspricht doch zutiefst im Fleisch. Von Natur aus würde ich immer der Größte sein. Und hier wird gesagt, nein, achter andere höher wie dich selber. Wenn wir es von Gottes Wort vornehmen, hier heißt es, Opfer zu bringen, vor der Demut. Weniger von mir, mehr auf den anderen zu schauen und so Gott verherrlichen. Vers 9 geht schon weiter. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. Wir kennen ja unsere Gedanken, die da umschwirren haben. Wie viele von denen trachten nach Gutem? Wie viele von denen trachten nach dem Bösen? Opfer bringen. Nein, nicht das, was ich will, sondern das, was Gott will. Gut zu tun. Liebe, also Liebe wird ja auch dann entfaltet in den Briefen, wie Gott sich Liebe denkt in unserem Lebensstil. Das könnte man jetzt auch weiter ausführen. Liebe zum Nächsten. Besonders aber auch noch den Glaubensgeschwistern. Ihnen gut zu tun, ihnen gut im Sinn haben. Das heisst übrigens auch, immer wieder einander vergeben. Das ist im Begriff von Liebe. Und auch das widerstrebt zutiefst unserem Fleisch, sich einander zu vergeben, einander zu lieben, höher zu achten. Vers 11, redet davon, wir sollen Eifer für Gott haben. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Das ist lebendiger Gottesdienst. Und ich glaube, auch da kennen wir uns selber. Wie fest haben wir einen Eifer für Gott oder einen Eifer für uns selber? Wir wollen Karriere machen, aber nicht Gott nachfolgen. Ein Eifer haben, dem nicht nachher brennen sie im Geist. Man könnte sich auch fragen, wie kann man brennen sie im Geist? Und dann sich mehr und mehr von dem formen. Dann wird mein Geist brennend. Und ich kann gar nicht anders, als mit Gott hergehen. Vers 12, fröhlich in der Hoffnung. Wir haben ja Hoffnung. Wenn man Nachrichten liest, verliert man die Hoffnung. So finster ist die Welt. Aber hier haben wir eine Hoffnung. Wir sollen fröhlich sein in der Hoffnung, die uns gegeben ist, in Jesus Christus. Vers 13, Anteil nehmen aneinander, das haben wir gesungen. Einander helfen, Lasten tragen. Vers 14 und folgende, segnen, nicht nur die mich auch segnen, sondern gerade die mich verfluchen, die mir Böses antun. Boah, nächste Challenge. Opfer bringen. Nein, ich gebe nicht zurück. Ich segne, ich vergebe, ich liebe. Und das schaffen wir nur nicht aus eigener Kraft, sondern wenn wir uns beständig Gottes Barmherzigkeit vor Augen halten. Nur dann geht es. Und nur dann, wenn wir wissen, Gottes Geist lebt in mir, er schenkt mir das Wollen und Vollbringen. Und dann werde ich zum Werkzeug von der Gerechtigkeit. Und mein Lebensstil ehrt Gott. Es ist ein lebendiger Gottesdienst, der wächst, bis ich von Gott heimgenommen werde. So bin ich ein lebendiges Zeugnis in der Welt. Zum Abschluss können wir das vergleichen. Also ich habe probiert, das Bild zu finden dafür. Und wir nehmen eine Autofahrt. Ich bin das Auto. Und das, was wir jetzt geredet haben, der Lebensstil, der lebendige Gottesdienst, ist unser Glaubensweg, bis wir daheim angekommen sind. Die Frage ist, was ist der Treibstoff und der Motor? Der Treibstoff ist Gottes Geist, der Gott uns gegeben hat, der in uns lebt. Die lebendige Kraft, Geist ist auch eine Wortbedeutung von Kraft. Gottes Geist ist unsere Kraft und der Motor, der die Kraft, die produziert wird, aus den Antriebswellen bringt, dass wir noch auch so leben können. Ich weiss, alle Bilder hinken, die wir da als Vergleich herziehen, aber es soll uns ein bisschen helfen. Gottes Geist ist die treibende Kraft und schenkt uns das Wollen, als wir noch auch das Vollbringen. Dass die Kraft auf unsere Antriebswelle kommt und wir fahren auf dem Glaubensweg, dass wir fahren in diesem Lebensstil als lebendiger Gottesdienst. Also das ist wieder ein Werk von Gott. Ein Werk von der Heiligung, eine Frucht von der Heiligung, die Gottes Geist uns schenkt. Ja. Ich finde es ein wahrliches Feuerwerk von Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Ein Feuerwerk, das Gott selber ablässt in seinem Wort. Und wenn wir das vor Augen halten, wie gnädig und barmherzig Gott ist, was ist deine Antwort darauf? Ich denke, Gott hat sich selber sogar gegeben in seinem Wort, Römer 12, 1 und 2. Dass wir unser Leben als lebendiger Lebensstil Gott als heiliges und ihm wohlgefälliges Opfer darbringen. Dass wir uns nicht mehr dem Weltlauf anpassen, wie die Welt lebt, sondern dass wir radikal gegensätzlich leben. Als Werkzeug von der Gerechtigkeit. Ist Paulus schreibt in Römer 6. Und anfangen, gut zu tun, die Früchte in uns wachsen. Und das ehrt Gott.